Werbung.
Kennst du das? Du analysierst stundenlang eine Aktie, liest Geschäftsberichte, hörst Podcasts, bist dir ziemlich sicher, das ist jetzt ein guter Trade. Und dann? Du drückst auf Kaufen und plötzlich ist der Preis irgendwie, naja, nicht mehr so gut wie gedacht. Slippage, Spread, Ausführung. Das sind genau die Dinge, über die man am Anfang kaum nachdenkt, die aber am Ende entscheiden, ob dein Trade wirklich gut war. Und genau da wird's spannend. Ich habe mir in letzter Zeit mal angeschaut, wie viel Unterschied die Umsetzung eigentlich macht. Und da bin ich auf TradeGuide Direct gestoßen. Das ist eine App, die dir direkt Zugang zu TradeGuide BSX bietet. Also ohne Umwege, ohne Zwischenstation. Und das bedeutet konkret, du bist näher am Markt, bekommst eine sehr hohe Ausführungsqualität und profitierst von einer richtig starken Liquidität. Und das merkst du vor allem dann, wenn du aktiv handelst. Was ich persönlich spannend finde, TradeGuide Direct ist nicht einfach irgendein neuer Broker, sondern kommt direkt aus dem Börsenhandel. Also kein, wir bauen mal schnell eine Trading-App, sondern eher, wir bauen Infrastruktur für Leute, die Trading ernst nehmen. Dazu kommt über 7000 Aktien und 4000 ETPs, Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft ohne Orderprovision. Natürlich können marktübliche Spreads anfallen. Und das ist gerade für aktive Anleger echt interessant. Alle weiteren Informationen findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 324. Es ist wieder soweit, Philipp. Seit langem mal wieder haben wir ein Depot zur Verfügung gestellt bekommen. Also der Depot Roast. Das heißt, wir schauen uns gemeinsam ein Depot an, welches uns eingesendet wurde und geben unseren Senf dazu, oder? Was sagst du?
Ja, das ist ja immer das Schöne, ne? Andere Leute kritisieren, sich das Maul zerreißen. Das ist ja das, Marcel, was eigentlich immer am meisten Spaß macht. Und ich muss ja eins sagen, dass ich heute hier sitze, muss dir eigentlich zeigen, wie wichtig du mir bist, weil heute ist, alle Golfer werden es wissen, es ist die wichtigste Woche im Golf in diesem Jahr.
Okay, nichts mitbekommen.
Ja, es ist nämlich das sogenannte Masters-Turnier, also das ist das Golfturnier auf der Welt. Und es geht noch bis heute Nacht 13:30 Uhr. Ich bin gespannt. Es ist Donnerstag, der 9. April, 21.05 Uhr. Und Marcel, wir haben einige Sachen mit dabei. Wir haben auch so wirklich so ein Potpourri dabei. Ne? Und du hast einen 10X dabei und ich auch. Und ich würde mal sagen, ich habe diese Woche Vorfahrt, was den 10X angeht.
Okay.
Sonst haben wir einen 100X, so ein 20X. Wir können auch unsere 10Xer gegeneinander antreten lassen, wenn du möchtest.
Ja, hätten wir ja direkt die Spekulation der Woche.
Dann machen wir das so, oder? Dann brauche ich deine Hilfe. Ich brauche deine Entscheidung, weil es scheint so, dass einer meiner Lieblingsinvestoren, Bill Ackman, unseren Podcast hört und mir jetzt meine Universal Music Aktien wegkaufen möchte. Ja, darüber müssen wir sprechen. Ja. Dann haben wir noch ein paar Raketen dabei. Wir sprechen über eigentlich mein 10X, ich würde sagen, ist das mitunter bewerteste, profitabelste Unternehmen der Welt. Was eigentlich fast keiner kennt, ein KGV von unter 2. Ich bin gespannt, mit was für einer Rummelbude du dann wieder um die Ecke kommst. Nein, und ich habe einen Flop der Woche, Marcel. Also ich habe wirklich vieles heute mit dabei und du hast bestimmt auch noch ein paar Sachen dabei, oder?
Ja, genau. Also meine Rummelbude ist natürlich mit dabei. Ja, also da werden Lose verkauft. Da könnt ihr alle ganz gespannt sein, wie wahnsinnig, wie weit man da auch treiben kann mit dieser Rummelbude. Und dann habe ich natürlich ein Unternehmen mitgebracht, welches aus der Community sehr beliebt ist. So auch Thema in unserer WhatsApp-Gruppe. Und das Ganze wird natürlich heute auch unterstützt von unserem Werbepartner XTB, wo es aktuell noch eine Hugo Boss Aktie geschenkt bekommt, wenn man ein Depot eröffnet und Geld drauf überweist. Das vielleicht schon mal so als Hinweis. Und unsere Charts werden also auch gesponsert von XTB.
Also ich muss ja sagen, zum Thema Hugo Boss, auf jeden Fall anmelden bei XTB lohnt sich, weil es gibt ja auch unsere WhatsApp-Gruppe dann erstmal kostenlos, aber nicht umsonst. Link dazu gibt es in den Shownotes und ich glaube, Marcel, Hugo Boss wird bei den Quartalszahlen überraschen,
weil du eingekauft hast?
Einen Spontankauf machen musste. Ich war unterwegs und lande am Frankfurter Flughafen und merke, boah Philipp, ja, also so dünn bist du gar nicht geworden, aber die Hose rutscht und ich musste mir natürlich so einen Gürtel kaufen und Angebot und Nachfrage. Ich habe angeboten mein Bauch, Hugo Boss, hat angeboten, nee, ich hatte Nachfrage nach einer stabilen Hose. Hugo Boss hatte das Angebot eines Gürtels für unfassbare 80 Euro. Schnapp des Tages, würde ich sagen. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir starten.
Kommen wir doch zu dem Mutigen, der heute hier sein Depot zur Verfügung stellt. Und er möchte natürlich anonym bleiben, was ich verstehen kann. Sein Name hier heute im Podcast ist Noah. Und er ist Angestellter, Philipp. Er ist knapp unter 40, heißt ein bisschen älter als wir beide und hat eine doch recht üppige Sparrate im vierstelligen Bereich, die aber ja, im Prinzip relativ stabil dann auch reinkommt, also nicht schwankend ist. Insofern eigentlich ein guter Ansatz für sämtliche Sparpläne. Seine Anlagestrategie ist tatsächlich der klassische Dividenden- und der Dividendenwachstumskäufer, also Aktien, die vor allen Dingen erstmal Dividende abwerfen und ein paar oder vor allen Dingen auch noch die Dividende erhöhen, aber sie sollen eben auch nicht zu gering sein. Da werden wir auch am Depot sehen, dass es durchaus in die Richtung geht. Die Zielsetzung ist ganz klar Aufbesserung der Rente oder eben, wenn es möglich ist, natürlich auch möglichst von den Dividenden zu leben, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ja, als Angestellter hat er natürlich sowieso Anspruch auf eine üppige Rente aus dem gesetzlichen Rentensystem. Beziehungsweise kann man natürlich da alles, was man aufbessern kann, ja, nur begrüßen, ja, als Rentner. Philipp, du wirst uns bestimmt was zum Status quo sagen.
Ja, du hast es also schon eigentlich hier gesagt, klassisches Dividenden- und Dividendenwachstum-Investoren, die Aufbesserung zur Rente. Und wie setzt ihr das um? Ja, und das finde ich eigentlich immer ganz gut. Also erstmal ETFs. Eine breite Basis, breit gestreut, nie bereut. Die verbleibenden Aktien teilt ihr dann über die monatlichen Sparraten auf. Finde ich auch nicht schlecht, ja, wenn man das dann auch schafft, wirklich stumpf durchzuziehen. Ja, man, oft kriegt man ja dann die FOMO, dass man so, ach, hier, da und hier und da. Aber das scheint ja gut zu machen. Die Auswahl der Unternehmen, hier sagt er extreme Burggräben, das ist natürlich auch mal ganz gut, wenn man sich so in so eine, ja, so ein, am Anfang sagt, ich investiere, das ist die Basis, ja, und das ist der Burggraben, den sehe ich, und dann muss man auch diesen Burggraben natürlich auch weiter immer fokussieren. Er hat ein gewolltes Übergewicht im Banken- und Versicherungssektor, weil er sich da besonders wohlfühlt. Da finde ich persönlich, muss man immer nochmal so, was heißt wohlfühlen, ja, also wenn ich mich mit einem Autobauer wohlfühle, ja. Aber ich finde, dass, ja, das Depot hat jetzt eine gewisse Größe. Er ist natürlich breit gestreut über seine ETFs. Das werden wir später sehen. Deswegen ist das Feedback, was er jetzt vielleicht auch dann von mir bekommt, ja, würde ich gar nicht so für voll nehmen, muss ich ehrlich sagen. Weil am Ende des Tages kann er natürlich immer sagen, ich habe ja schon das Basisinvestment, also was will der Vogel eigentlich von mir? Aber nichtsdestotrotz, ich gebe mal meinen Take einfach nachher mal so ein bisschen mit. Und Tech-Aktien werden direkt gemieden, da sie bereits ausreichend in den ETFs vorhanden sind. Finde ich spannend, also auch mal so eine Ansicht zu sehen. Ich glaube, da wird es dir ja gerade schon die Fußnägel hochziehen. Nein, also es scheint wirklich sehr solide zu sein, weil man einfach merkt, er hat einen Plan dahinter. So würde ich es erstmal sagen. Wie siehst du denn oder was sind denn seine besonderen Positionen und Exit-Strategien?
Ja, also er hat vor allen Dingen noch zwei Positionen, die dividendentechnisch jetzt nicht in die Strategie passen. Die hat er auch selber angesprochen. Er hat einfach günstig geschossen, könnte man sagen. Gerade mit Walmart und Berkshire Hathaway, die ja dann gar keine Dividende zahlen, sind sie da ja im Depot und die werden nicht weiter bespart, einfach weil es nicht zur Strategie passt. Aber es sind eben, wie er es gesagt hat, er möchte die beiden Positionen verkaufen, sobald er in Rente ist. Ich glaube aber, dass diese Positionen durchaus sehr groß werden können. Also ich glaube, die werden vielleicht sogar ein bisschen mehr beitragen als so manche Aktien mit Dividenden. Aber dazu kommen wir später nochmal. Und das restliche Depot soll natürlich langfristig gehalten werden. Logisch, wenn du Dividendenwerten ins Depot holst für die Rente, dann wäre es Quatsch, die dann auch zu verkaufen, weil dann kriegst du ja die Dividende nicht mehr. Insofern macht es natürlich Sinn. Und er musste unbedingt noch uns nachtragen, das war ihm ein Anliegen, dass er natürlich Cash-Positionen hält für gelegentliche Nachkäufe, wenn Kursrückgänge es eben ermöglichen für Einzelwerte. Und da sind wir ja aktuell gerade in einer heißen Zeit mit vielen Chancen, vielen Risiken. Insofern würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal ein in das Depot. Und weil es genau deine Welt ist, Philipp, möchte ich dich hier Richtung ja, ETFs lenken.
Ja, also
Natürlich muss man wieder sagen, und das macht er hier auch wieder verdammt gut, ja. Er hat einfach eine schöne, solide Basis auch mit dem VanEck. Ja, das ist einfach mega ETF und den kann man immer wunderbar über Bande spielen, weil das ist ja wirklich einer, der auf Qualitätsausschütter setzt. Und die Kursentwicklung der letzten Jahre, Marcel, gibt dem ja wirklich recht. Ja, und das muss man einfach so sehen. Hier wird Qualität ins Depot sich einfach automatisch jeden Monat über ein ETF gekauft. Und grundsätzlich, ich bespare ihn ja auch. Also deswegen bin ich ja auch, sage ich jetzt mal, voreingenommen. Ja, also ich bin kein Feind von diesem ETF, weil ich ihn einfach toll finde. Also wir haben eine Tracking-Differenz. Bist du auch hier bei dem investieren?
Ich bin, genau, ich habe da eine Position und habe da sogar meinen einzigen ETF-Sparplan laufen. Und wir hatten es erst in der Community tatsächlich bei unserer WhatsApp-Gruppe auch da recht herzlich eingeladen. Ja, also entweder über Links von den Werbepartnern, also bestimmte Aktionen oder uns einer guten Bewertung. Oder einfach 4 Euro per PayPal, ne, jeden Monat. Und dann gibt es doch recht viele heiße Infos. Da war es kurz Thema, dass dieser VanEck Morningstar Develop Market tatsächlich nur 100 Positionen hat, was natürlich ein Risiko darstellt, weil es eben nicht so breit gestreut ist, wie ein ETF das häufig ist. Aber, Philipp, und da muss ich sagen, spricht es doch für den ETF, weil er eben doch sehr gute Performance erzielt und trotzdem noch Dividenden abwirft. Insofern spricht es auch dafür, dass man nur 100 Positionen hat. Und ich würde auch nie dafür plädieren, nur diesen ETF ins Depot zu legen, sondern man kann natürlich oder sollte natürlich den MSCI World, um die breitere Streuung zu ermöglichen, noch hinzufügen. Aber ich finde es als Ergänzung, es ist ein sehr, sehr cooler ETF, den sogar ich sehr gut finde.
Er hat eine Kostenquote von unter 1%, 0,62% ist die Tracking-Differenz. Und in 5 Jahren 128% hinzulegen oder seit der Auflage 218, also im Schnitt 12,44% pro Jahr, ist schon stark. Und sie kaufen, du sagst es selber, 100 Unternehmen. Und sie kaufen Unternehmen, die nachhaltige Dividendenpolitik haben. Ob das jetzt grüne Unternehmen sind oder nicht, ja, das sieht man natürlich auf den, bei den Top 10. Also wir haben hier eine Exxon, eine Verizon, eine Pfizer, eine Total, eine Shell, eine Nestlé, eine Roche, eine Pepsi, eine Allianz und eine BP. Also wir haben Konsumgüter und Energie, aber wir sehen es natürlich gerade auch, hier wird auch öfter mal umgeschichtet. Man versucht ja auch Trends zu spielen und sie haben natürlich den Energietrend voll getroffen. Ja, im Moment ist eigentlich so, das Beste, was du spielen kannst, ist KI gepaart auch mit Energie und schon geht das Depot eigentlich ab und das machen sie gut und auch die Ausschüttungen sind eigentlich top. Also das ist für mich wirklich ein, wir würden ja beide nicht so in Zykliker investieren. Ah, aber ich glaube, über so ein Basket auch in dividendenstarke Zykliker zu investieren, macht auf jeden Fall Sinn. Bei mir ist es auch so, ich habe sogar die ETFs gar nicht, also sie sind zwar ausschüttend, also ich habe den MSCI World und den VanEck beide als Ausschütter, aber ich habe es bei meinem Depot so eingestellt, die legen automatisch wieder an. Also da ist es gar nicht, weil das kann ich dann irgendwann zu Rentenbeginn ausstellen, aber ich möchte wirklich hier vom Zinseszins partizipieren. Ich versuche das auch gerade so ein bisschen aufzudröseln, dass man das mal so ein bisschen darstellen kann. Ja. Machen wir weiter. Er hat dann natürlich trotzdem noch als ETF auch mit dabei, ich mache es mir gerade nochmal auf, dass er hat die Nasdaq 100 dabei als ETF. Er hat den Vanguard FTSE All World und das ist auch gut. Also ich finde natürlich, weil er jetzt sagt, Tech wird gemieden, sehe ich dann natürlich, wenn man die Nasdaq 100 mitspielt, ist das für mich kein Meiden. Ja, Nichtsdestotrotz. Also es macht natürlich auch Sinn, wenn man sagt, hey, ich will mich damit nicht groß beschäftigen, es trotzdem im Depot zu haben. Persönlich sieht man natürlich, die Nasdaq ist auch im MSCI World mit drin. Ich glaube, es ist schon eine gewisse Übergewichtung an Tech, die er hier mit an den Tag legt. Ja, das ist ihm vielleicht gar nicht so bewusst, aber er hat doch ein gewisses Tech-Exposure über den MSCI World, weil wenn wir uns das einfach mal anschauen, im MSCI World sind ja, MSCI World haben wir ja, komm, mach auf, hier ist es, hier haben wir ja schon mal die Allokation, dass wir zu 75% in USA investiert sind und zu 26% in Tech. Und 25% machen die 10 größten Aktien aus. Und diese 10 größten sind Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Broadcom, Meta und dann kommt erst Tesla und JP Morgan, ja. Und das ist vielleicht, also er hat schon ein Tech-Exposure. Und das ist schon relativ hoch. Also ja. Dem sollte man sich nochmal bewusst sein. Natürlich ist er, also selbst wenn es ihm im Moment nicht bewusst ist, profitiert er natürlich von dem Trend. Das auf jeden Fall. Also Tech-Vermeidung würde ich hier eigentlich durchstreichen, weil die hat er nicht.
In Einzelaktien. Ich glaube, das muss man nochmal differenzieren, was er auch meinte. Ich glaube, ich habe ihn so verstanden, dass er das in Einzelaktien vermeidet als Tech, weil er passt sich zur Strategie mit Dividenden, das machen die wenigsten. Und er ist es über die ETFs eben abgebildet, was er hier in dem Falle der Nasdaq und auch der All Country World ist. Insofern hat er da eh genug Tech drin und alles andere ist halt Dividendenwerte. Und deswegen passt es, glaube ich, dann schon trotzdem noch gut zusammen, ohne dass er jetzt da ja noch weiter gewichten müsste über Einzelwerte. Das ist im Prinzip, deswegen rollt es mir eben hier nicht, wie du schon sagtest, die Fußnägel hoch, weil ich glaube einfach, er ist da sehr gut trotzdem noch dabei, wird nichts verpassen, hat alles, was wichtig ist, da schon mit inbegriffen. Und das ist, denke ich, ein schöner Vorteil. Philipp, ich habe mal den nächsten ETF, den er hat, aufgemacht. Das ist der, der jetzt, zumindest für alle, die es sehen hier in dem Podcast, die der Franklin European Quality Dividend. Der ist ebenfalls mit bespart und auch hier spannend, dass er eben nicht diese klassischen Werte drin hat, sondern in der Zusammensetzung auch ebenfalls so Novartis, Swisscom, natürlich auch die Energiewerte, Total Energies und nochmal, das ist dann auch wieder, ich sag mal, eine gewisse Doppelung dabei zu dem Funeck Morningstar, aber halt auch wieder spannende Banken, die das Ganze diversifizieren, teils natürlich auch sehr breit gestreut, wo die 10 größten Positionen nur 30% ausmachen, was ich finde, immer noch sehr breit gestreut ist, auch regional, muss man sagen, mit Finnland 10%, Spanien 10%, Großbritannien 14% und Schweiz sogar 17%. Also ist einfach mal eine andere Denkweise von diesem ETF, was ich natürlich auch als Ergänzung sehr spannend finde. Oder was meinst du?
Ja, ich würde es vereinfachen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe halt auch nur zwei, World und VanEck. Dividend würde mir vielleicht noch Emerging Markets noch mit reinlegen, aber er hat ja auch noch den FTSE All World High Dividend Yield. Der streicht dann so wieder das Tech-Thema. Auf der anderen Seite hat er dann den Vanguard, den FTSE All World wieder drin von Vanguard. Ich persönlich, also ich würde jetzt auch, glaube ich, nichts davon verkaufen, aber würde am Anfang mich auf was zu fokussieren. Das ist also, und da kann ich immer nur meinen Senf dazugeben, also ich würde auf den VanEck gehen und sagen den Vanguard FTSE All World, weil der hat natürlich den riesen Vorteil, der hat eine bessere Kursperformance, weil er natürlich auch Momentum mit drin hat und auch wenn die Ausschüttung jetzt am Anfang geringer ist, aber er hat ja noch Zeit bis zur Rente, dürfte er eine persönliche Dividendenrendite, eine höhere später mal haben, als wenn er das über den Dividenden All World spielt. Also so würde ich es machen. Ich würde jetzt nichts verkaufen, aber würde doch anfangen, mich zu fokussieren.
Ja. Ja, spannend, ja. Ja, das ist immer so das Ding, ne? Wenn man mehrere ETFs hat, muss man erstmal die finden, die sich ein bisschen ergänzen und nicht, ich sag mal, eine Art Kopie sind. Und das finde ich aber, ist ihm sehr gut gelungen. Also er hat schon dahingehend jetzt, ich sag mal, relativ wenig Doppelungen für doch relativ viele ETFs. Wenn man ja eigentlich sonst sagt, naja, 1, 2, 3 reichen ja, ne? Ist das schon eine gute Recherchearbeit, hätte ich gesagt. Aber ja, du weißt ja, ich bin ja selber ETF-Techniker, relativ wenig drin, deswegen.
Kommen wir zu den Einzelwerten.
Ja, genau. Und da würde ich mal anfangen mit JP Morgan Chase und da ist er auch schon gut im Plus mit 34%. Würde ich sagen, buy and hold bis zur Rente. Macht, denke ich, nur Sinn, weil sie einfach profitieren werden.
Ja, mit einer der größten Banken der Welt. Danach kommt McDonald's. McDonald's, glaube ich, ist einfach, irgendwann werden wir den Tag erleben, wo die Aktie endlich mal losläuft. Also es gibt ja keinen Zeitpunkt, wenn man beim McDonald's vorbeifährt, wo es nicht leer, also nicht voll ist.
Ja,
ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gefühlt ist da immer was los.
Tatsächlich besuche ich ja sehr oft den Laden, den ich auch investiert bin. Sieht man jetzt nicht an, aber ich meine, jetzt ist nicht für mich die Kaffeetankstelle schlechthin, mal hier und da noch einen kleinen Snack. Und ich muss dir ehrlich sagen, die Aktie ist zwar für Geduldige schon, aber es braucht eine Weile, aber so mühselig kämpft sie sich immer weiter ein Stück hoch. Man muss halt den Chart hier ein bisschen höher ziehen, dann kann man das ganz gut erkennen. Wenn man jetzt so 2, 3 Monate erst investiert ist oder wenigstens ein halbes Jahr, dann wird man natürlich noch nicht so viel sehen, aber ist halt deswegen auch super geeignet für Sparpläne, Tranchen und so weiter. sehr stabil und sie lassen sich auch immer wieder was Neues einfallen. Und Philipp, ich weiß nicht, bist du schon mal in Restaurants, also zuletzt bist du ja bestimmt doch öfter mal in Restaurants gegangen und ich gönne ja jedem Restaurantbesitzer natürlich auch eine gewisse höhere Marge, aber McDonald's macht's klug und sagt, okay, die gesunkene Mehrwertsteuer geben wir über unsere Menüpreise einfach weiter und können das natürlich auch marketingtechnisch, strategisch weitergeben und das auch so kommunizieren. Und wenn ich jetzt so zu meinen Lieblingsrestaurants in meiner Umgebung gehe, da hat sich am Preis nichts geändert seit dem 1.1. Was ja eigentlich auch recht spannend ist, weil man ja immer gesagt hatte, so, naja, die Mehrwertsteuer senkt man ein bisschen, das könnte dann für die Leute...
Ich überlege gerade.
Aber, also manche gucken auch nicht auf den Preis, Philipp, aber...
Ja, ne, das ist...
Ich gönn's dir ja. Ich gönn's auch jedem Laden. Nee. Also es ist keine Kritik, es ist nur einfach aufgefallen. Und insofern immer ganz spannend. Ich kann es auch verstehen.
Zu meiner Verteidigung, ich gehe in Deutschland selten essen.
Ah, das ist ja noch schlechter. Da reist ja noch mehr. Nee. Wenn ich mal essen gehe abends, dann fliege ich halt einfach mal um die Welt. Was soll's?
Also ich war letztens in Italien essen. Imola kann ich bei, heißt Da Roberto. Und das war bis jetzt, das war wirklich mitten im Nirgendwo. Aber Marcel, ich sagte, das war das Geilste, was ich erlebt habe. Da hast du bezahlt, eine Pauschale. Du wusstest nicht, was es zu essen gibt. Und es war einfach mega. Also es gab einfach mega. Und die haben dich immer gefragt, willst du noch mehr? Ja oder nein? Oder willst du dann auch, also Dessert, die haben alles selber gemacht. Das war top. Wenn ich aber zu viel esse und vielleicht ins Krankenhaus muss, ja, dann muss ich mich natürlich versichern. Und der Versicherer versichert sich natürlich bei einem Rückversicherer. Und ich wünschte, ich hätte vor 110% dieses Konzept schon entdeckt und verstanden, weil das hat er nämlich bei der Münchner Rück. Und auch da ist ja die persönliche Dividendenrendite schon brutal. Also Hut ab, wie immer würde ich sagen, hier einfach dabei bleiben und gar nichts ändern, oder?
Ja, absolut. Hat mir auch zuletzt schon öfter mal im Podcast ich glaube, ich möchte kurz dir zur Seite springen. Du hast das Geschäftsmodell damals schon verstanden, auch vor 110%. Nur hast du dich nicht getraut zu investieren oder
wahrscheinlich
den Fokus nicht gehabt, ne, dafür. Ich glaube, so viel kann man dir schon mal mitgeben. Siemens, spannende Aktie, hat er sicherlich noch gar nicht so lange, weil 2% im Plus und die ist natürlich schon gut gelaufen. Aber langfristig glaube ich, könnte Siemens mittlerweile sehr gut aufgestellt sein. Nicht, weil sie jetzt erst gestiegen sind und ich dem Ganzen recht gebe, sondern weil einfach diese ganze Umstrukturierung des Riesenkonzerns in meinen Augen erfolgreich war, weiter fokussiert und dementsprechend natürlich auch für die Zukunft gewappnet ist, finde ich sehr gut. Macht er richtig und Dividende gibt es ja da auch. Insofern passt das natürlich super ins Bild.
Ja, Walmart auch. Also würde ich halten. Würde ich gar nicht. Also bis zur Rente und danach wird der essen, glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
Ich würde es dann auch nicht verkaufen. Ich würde es dann weiter behalten, weil ich glaube, die persönliche Dividendenrendite bei Walmart wird trotzdem attraktiv sein. Wenn du das jetzt hochspinnst auf, ich sag mal, wenn man jetzt angenommen ist 40 Jahre und hat nach 20 Jahren, dann ist Walmart nicht nur kurstechnisch sehr weit da oben, glaube ich, sondern eben auch tatsächlich im Dividendenbereich wird es schon einiges an Erhöhungen gegeben haben, weil sie ja auch doch kapitalstark sind.
Macht,
und ich glaube, die persönliche Dividendenrendite, ich würde es auch zum Rentenbeginn nicht verkaufen, sondern da gerade die Dividende gerne mitnehmen. Auch wenn es jetzt weniger aussieht, das unterschätzt man, glaube ich, noch sehr viele, diesen Hebel der Dividendensteigerungen. Also wenn jetzt, wir hatten das Thema auch in der WhatsApp-Gruppe, unattraktiv, weil ein Unternehmen eben eine 0,3%ige Dividendenrendite hat. Ja, die Aktie ist halt super angestiegen. Ja, also das Kapital hat sich schon deutlich vermehrt, teilweise vervielfacht, muss man sagen. Dann ist ja das bisschen Dividende relativ egal. Und wenn du dann aber 5, 6 Jahre gehalten hast und dann schaust du, was du pro Aktie bekommen hast, hier und da vielleicht noch ein paar Splits mitkommen, dann siehst du natürlich auch, wie dann die Dividende stärker wächst. Und dann ist, glaube ich, nach 10 Jahren ein ganz anderer Dividendenstand, als wenn man jetzt neu kauft. Und das muss man, glaube ich, immer auf dem Schirm haben. Es zeigt auch für diejenigen, die eben diese Geduld in dem Markt haben, dass die Positionen so lange halten, dass diese Dividendenrendite, und wir sagen es ja auch immer mal, ne, du bei Paychecks, ich bei Altria zum Beispiel oder auch bei anderen, dass man eine persönliche Dividendenrendite hat, die dann doch durchaus aus Spaß macht. Ja. Insofern abwarten. Abwarten. Ich glaube, da wird sich bei Walmart noch sehr viel Gutes entwickeln. Im nächsten Absatz seiner Einzelwerte findet sich die Allianz wieder und er ist ja in dem Bereich Finanzen, Banken, wahrscheinlich selber beruflich auch tätig, gehe ich von aus, weiß ich nicht, weil er sich eben da wohlfühlt. Ich glaube, er kann es gut einschätzen, weshalb er sehr gut darüber schlafen kann, dass er, wenn er die Aktien im Depot hat. Ne, da muss ich keine Sorgen machen, dass die morgen plötzlich nicht mehr existent sind. Und ich glaube, das passt zur Allianz ganz gut. Er ist knapp 62% im Plus. Auch hier wird sicherlich die schöne Dividende winken. Auch dieses Jahr wieder kann er einfach so behalten, würde ich sagen.
Ja, da kannst du auch wieder ganz entspannt einfach bleiben. Dann hast du ja noch eine Berkshire und auch eine BlackRock mit dabei. Also was soll denn da auch bitte passieren, oder?
Ja, absolut. Spannend natürlich auch British American Tobacco. Auch da ganz frisch diese Woche neuer Finanzvorstand wurde gefunden. Ein Unternehmen, was erst ein Chef im Finanzbereich, der vorher im alkoholischen
Chef
Bereich war, bei Asahi. Er war bei Asahi, diesem japanischen Getränkekonzern.
Ah.
Genau, war er länger tätig und war aber schon vorher mal 15 Jahre bei Bud angestellt und jetzt ist er Finanzvorstand. Also ich glaube, er weiß, wovon er da redet, wenn er da diese Position angenommen hat. Muss wohl aber eine Weile gedauert haben, bis sich da ein Perfekter gefunden hat. Also wir werden ja beide auch investiert, daher da vielleicht die kleine Info mal am Rande. Coca-Cola, sind wir dabei, Getränke, stumpf, glaube ich, einfach halten. Dividende ist da, Nachfrage wird sich nicht großartig verschlechtern, ist halt ein Genussmittel, weiß auch, glaube ich, mittlerweile jeder. Und es ist ja trotzdem nicht weniger geworden. Insofern ja, passt
auf
das.
Gar keinen Fall. Also das ist auch schon wieder so ein Punkt. Das würde einfach, ja, einfach weitermachen, auch mit dem, sie machen ja auch viel Wasser. Sie machen ja nicht nur Süßes, sondern gefühlt dann auch Saures.
Bio,
und deswegen,
glaube ich, ja.
Da sollte man einfach wirklich entspannt bleiben und das ganze Thema einfach mitnehmen. Wir haben anschließend noch eine Deutsche Telekom, hier bin ich ja auch mit dabei. Und auch eine Goldman Sachs als Investmentbank, natürlich auch klasse. Ja, dann einen weiteren Rückversicherer, auch nochmal mit der Hannover Rück, auch die Cashcow der Talangs, also hier wird auch nicht viel passieren. Und am Ende dann eine HSBC.
Spannend im Bankensektor, aber warum nicht, auch groß. Und ich glaube auch da etwas, womit man sehr gut schlafen kann, wenn man sie im Depot hat. Ja. Also rundherum muss ich sagen, ist es ein sehr spannendes Depot, aus Dividendensicht muss man sagen, was mir vielleicht noch fehlt bei den Einzelwerten, das würde ich vielleicht mal vorwegnehmen, ist so ein bisschen dieser, also wir haben ja jetzt das Alter, wo man sich, umso jünger man ist, man hat den Weg bis zur Rente zum Kapitalaufbau. Ja? Ich meine, er kann das ganz gut natürlich über seine doch recht guten Sparraten mit ermöglichen, aber ich glaube, die kann man nochmal mit ein bisschen mehr PS versehen, indem man vielleicht gar nicht so sehr auf die hohen Dividenden achtet, sondern mehr auf dieses Wachstum der einzelnen Positionen, also sprich der Aktienwerte, was so die klassischen Dauerläufer sind, die wir ja auch immer gerne mal besprechen. Gibt es ja auch zuhauf welche, die dann aber auch mitwachsen in ihrer Dividendenrendite. Und ich glaube, das Ziel sollte nicht sein, dass die Dividendenrendite dann für einen selber im Rentenalter bei 5-8% steht, ja, wo vielleicht Neukäufer bei 3% oder 2% sind, sondern das Ziel sollte dann schon sein, dass man vielleicht sogar 10-20% Dividendenrendite hat, weil einfach die Zeit diese Dividenden hochgezogen hat. Und das kriegt man vor allen Dingen mit Dividendenwachstumswerten noch mehr fokussiert und vor allen Dingen eben auch mit dem Hebel, dass die Kurse sich vervielfachen, weil natürlich auch die Unternehmen dann mit Erfolg immer weiter die Dividenden anheben. Und diesen Faktor würde ich hier auf jeden Fall noch mit als PS hinzugeben. Es gibt sehr viele tolle Unternehmen, die das abbilden, die auch sehr stabil sind, die auch jetzt nicht der KI-Angst weichen müssen. Und insofern wäre das mein Rat geben oder mein Rat dazu, ohne jetzt eine ganz spezielle Aktie zu nennen. Die haben ja dann doch thematisch oft in unserem Podcast hier mit dabei.
Also ich persönlich, wie formuliere ich das jetzt am besten? Also es ist ein gutes Grundgerüst. Ja, wir haben den starken ETF-Unterbau, breit gestreut, nie bereut. Wir haben tolle Qualitätsnamen dabei, eine Berkshire, eine Munich Re, eine BlackRock, eine JP Morgan, eine Coca-Cola, eine McDonald's. Das sind natürlich Unternehmen, die bringen dir Cashflows, Dividendenkultur, entspannte Geschäftsmodelle und ist sehr krisenfest. Also das Depot ist erwachsen. Ja, er hat starke Gewinner schon dabei, eine Munich Re, eine Allianz, auch eine Walmart. Man sieht natürlich auch immer, dass der Zug der Qualität immer fällt. Das Depot ist nicht chaotisch oder sonst irgendwas, aber mir fehlt so ein bisschen der Mut. Mal so ein bisschen das Dessert. Und da wird es jetzt Zeit. Also jetzt wird es Zeit für was Süßes, für was Experimentelles. Weil das ist etwas, ich glaube nicht, dass das auf lange Sicht den Markt schlagen wird. Weil er hat da einfach zu viel Doppelung drin. Ja, also was im ETF gut und groß ist, hat er auch schon mit einer Berkshire etc., auch mit einer Pepsi, mit einer Procter, mit einer Nestlé, das hat er schon alles. Und deswegen Oder eine Nestlé nicht, aber mit einer Pepsi zum Beispiel. Oder nicht mehr eine Pepsi, Coca-Cola meine ich. Eine McDonald's, eine Berkshire, auch eine BlackRock, eine Munich Re. Das ist alles. Nein, das ist überall in den ETFs mit dabei. Und jetzt wird es Zeit, das Alpha zu suchen. Ja, und jetzt, er hat das Kapital, er hat die Ruhe, er hat die Depotgröße, dass wenn er das so weiterlaufen lässt, wird das schon richtig geil werden. Aber jetzt wird es Zeit, mal die Aktien zu suchen, die groß werden, die schnell auch mal groß werden können, die auch in Bewertungen reinwachsen können. Und ich persönlich finde, es sind zu viele Finanzwerte. Also man ist von Zinsumfeld, Kreditzyklen, regulatorischem Umfeld zu sehr abhängig. Ich hatte schon gesagt, die ETF-Überlappung. Die Einzelaktien und ETFs, also mit den Einzelaktien wird er meines Erachtens nach seine ETFs nicht outperformen können, weil es einfach die Überlappung auch so groß ist. Und jetzt wird es Zeit, echtes Wachstum und die Compounder-Power auch zu suchen außerhalb der ETFs. Ja? Und da fehlt es einfach so. Also da ist mir so das i-Tüpfelchen fehlt.
Ja. Ich möchte das Gerüst ergänzen. Steht,
jetzt geht's ab.
Ich möchte dich ergänzen. Ich glaube, was deinen Ansatz unterstreicht, ist ja, dass er durch, ich sag mal, ganz gute Sparraten auch mal, ich sag mal, mehr Mut wagen kann. Weil im schlimmsten Fall ist eine Sparrate mal hin, weil halt doch mal falsches Unternehmen oder so. Aber die Chance des Hebels, des Größerwerden des Kapitals, weil du eben diese Compounder, also Dauerläufer, was wir ja auch gesagt haben, oder wo wir ja einen Konsens auch haben, ne? Ich glaube, die könnten ihm viel mehr bringen als das Risiko, doch mal einen Totalverlust, wobei ein Totalverlust ist natürlich dann auch mal, auch bei Dauerläufern sehr unwahrscheinlich ist, aber auch selbst da mal eine Kröte zu erwischen, ist der Schaden geringer als der Mehrwert, den du eben hast, wenn du doch mal einen hast, der, ich meine, das Depot, was er jetzt hat, könnte auch schon einem Rentner gehören.
Ja. Also deswegen, also was mir hier fehlt, ist zum Beispiel ein riesen Megatrend, der irgendwann kommen wird, ist Wasser. Also ist, glaube ich, hier ein Riesending.
Schöne Ergänzung, Müll gegebenenfalls.
Müll, ja, ist auch nochmal, also mir fehlt Pharma in Gänze.
Stimmt, auch ein guter Punkt, gerade für Rentner.
Also, ja, also jetzt mal ein bisschen Mut zur Lücke.
Eine REIT im Zweifel, ist ja auch vielleicht die ein oder andere, die vielleicht spannend sein könnte.
Ja, also, und ja. Tatsächlich auch mal, ich würde jetzt mal so ein Ding machen, so wie so eine Art Basket, dass man mal sagt, man hat so ein Verhältnis von 5 zu 1 oder 10 zu 1, dass man alle 10 Sparraten mal etwas kauft, wo das Wasser vielleicht doch ein bisschen kälter ist.
Kann man machen.
Und also ich glaube, wenn man sich, er beschäftigt sich damit, das zeigt es. Er hält durch, jetzt wird es Zeit auch mal für einen Exoten.
Und er kann vielleicht Gewinne laufen lassen. Auch ein wichtiger Hinweis. Ne? Also es ist ja vielleicht, auch gut.
Ja, ich hätte zum Beispiel mal eine GE Aerospace. Eine Diploma zum Beispiel auch bei mir. Das ist so ein Ding, das läuft und läuft und läuft einfach. Und hat auch so ein Compounding-Geschäftsmodell. Und ja, es fehlt jetzt, also wir suchen ja jetzt das Haar in der Suppe. Ja.
Absolut, wir reden auf
hohem Niveau. Muss man einfach sagen. Also das ist ein Top-Depot, aber jetzt wird es Zeit, dass das erwachsene Depot Kinder kriegt. Und Kinder probieren noch ein paar Sachen aus. Ein paar Dummheiten.
Ja, ist auch gut.
Und da wird es jetzt Zeit für.
Ja, genau. Aber
das wäre doch vielleicht mal eine tolle Idee. Also er ist ja auch bei uns in der Gruppe. Er muss ja jetzt nicht sagen, dass mein Depot was geroastet wurde. Aber vielleicht kann er mal in 4 bis 8 Wochen mal ein Unternehmen vorstellen. Wo man mal sagt, unter 5 Milliarden Market Cap.
Ja, wäre mal spannend.
Ja, also wäre mal cool. Also nein, okay. Tolles Depot. Wer Lust hat, dabei zu sein, kommt in unsere WhatsApp-Gruppe oder info@modernvalueinvesting.de. Dann könnt ihr mit etwas Glück auch nächsten Monat mit dabei sein. Marcel, bist du bereit für meinen Flop der Woche?
Ich bin gespannt.
Warte, ich muss es in den Kalender eingeben, damit ich hier auch keinen Scheiß erzähle. Aber, ja, es war soweit am 19. November 2024. Was glaubst du, ist da passiert?
Hast du ein Aktien-Depot geholt?
Nee, da habe ich mir für knapp 199 Euro, glaube ich, waren es, einen Smart Meter einbauen lassen. Also die Möglichkeit, dass ich umstellen kann auf einen dynamischen Stromtarif, weil das macht ja Sinn. Wir haben Speicher mit PV-Anlage und allem Pipapo. Jetzt frage ich dich, was glaubst du, wann? Also wir reden jetzt immer noch vom 19. November 2024. Seit wann habe ich einen dynamischen Stromtarif?
Jetzt wahrscheinlich erst.
Ich habe heute die Bestätigung bekommen, dass ich ab dem 1.5.2026.
Nur anderthalb Jahre später.
Das geht doch gar nicht. Also das ist doch
gängige Praxis.
Das ist doch ein schlechter Scherz. Also wie will man denn, also nein, das ist einfach nur falsch.
Ja, okay. Krass. Also, dauert dann doch ganz schön lange, nicht wahr?
Die machen ja schon Werbung damit. Ja, das ist, kriegst du und so wie ich gelesen habe, ist das nicht nur bei meinem Anbieter. Ja, es ist wirklich so bei allen, bis die dich umgestellt haben, bis die Netzstellenbetreiber und die Stadtwerke und mehr auch immer noch da alles. Aber das ist wirklich schlecht. Das ist wirklich schlecht. Also,
okay.
Naja, kommen wir nach meinem Flop der Woche zum zu weiteren News. Und die erste News, ich hatte es gelesen bei CNBC auf meinem Handy und dann hast du es in die WhatsApp-Gruppe schon gedonnert.
Ich dachte, ich bin der Erste.
Philipp, drei Ausrufezeichen. Bill Ackman hat ein Übernahmeangebot abgegeben von 56 Milliarden für Universal Music. Und ich bin ja wie er auch hier investiert, weil ich seine Ausführung damals schon sehr spannend fand. Und du weißt ja, er hat ja damals schon dieses Spec gehabt. Und damals wollte er schon dieses Unternehmen unbedingt haben und mit diesem Spec mergen, weil er sagt, wenn du die Chance hast von Musik, von das, was Emotionen in positiven und negativen beeinflusst, die Chance hast, eine sogenannte Royalty zu bekommen, also ein Anteil vom Kuchen, je immer wenn gehört wird, ist das ein unfassbares Geschäftsmodell. Und damals hat man sich ja dagegen entschieden. Also damals gab es dann lieber das UMG, Universal Music IPO, anstatt es mit dem Spec zu mergen. Und jetzt will er das Unternehmen, aber er will es einfach haben, ne? Anders kann man es gar nicht sagen.
Ja, das ist definitiv sicher. Und ich dachte mir halt, oder das war mein erster Gedanke, eigentlich ist er dein Buddy, ne? Der Ackman, der ist ja so dein ja,
ich finde,
den hörst du schon sehr gern.
Er macht das gut, ja.
Genau, und er wollte ja entweder einen Gefallen tun, dass er jetzt mit der Bewertung so hoch ist, dass du sagst, okay, du bist aus dem dicken Minus raus. Aber andererseits weiß man jetzt auch nicht so richtig, ob das damit einen Gefallen getan hat oder nicht. Naja, vielleicht hört er eben doch nicht unseren Podcast.
Es ist
schade.
Es ist so, der aktuelle Kurs ist bei 18,79 € und ich bin investiert bei 26,39 €. Also ich bin noch ein guter 29% in den Nassen.
Ja.
Jetzt ist der Deal ja so strukturiert, so wie ich es verstanden habe, also entweder Abfindung oder man kriegt Anteile an dem neuen Unternehmen, richtig?
Ein Anteil, also ich versuche es mal, er hat ein unverbindliches Angebot zum Kauf aller ausstehenden Aktien der Universal Music Group unterbreitet und bietet 9,4 Milliarden in bar, beziehungsweise 5,05 € pro Aktie, die du schon mal bekommst. Und bekommst aber auch gleichzeitig noch 0,77 Aktien der neuen UMG-Aktie, die danach umgestellt wird, muss man sagen, ne? Weil da ein paar bestimmte Aktienteile verschrottet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann eben.
Und er holt es in die USA. Im Moment sind sie ja in Amsterdam gelistet, ne?
Richtig. Und er holt wird dieses neue Unternehmen dann oder dieses neu gebildete Unternehmen an die Börse bringen in den USA. Das ist so der Konsens dahinter. Also das Gesamtpaket aus dem Thema Bargeld, was deine Abfindung wäre und die Aktie, die du dann erhältst, hätten ein gesamtes geschätzten Wert von 30,40 €. Also ein Aufschlag von dem Zeitpunkt der Übernahme von 78% der UMG-Aktien im Durchschnittskurs. Und das ist eben so das Spannende. Und er begründet das Ganze, dass die Aktie von Universal aufgrund der Unsicherheiten bezüglich eben einer gewissen Beteiligung, außerdem des verzögerten US-Börsengangs, welcher ja geplant war, aber eben nicht geklappt hat, ungenutzte Bilanzpotenziale, die hier auch hinter den Erwartungen blieben und das Fehlen eines öffentlich zugänglichen Kapitalallokationsplans, also wie man dann im Prinzip auch mehr und mehr quasi mit sich besser aufstellt, ne, als Unternehmen. Und da hat er eben doch große Defizite erkannt, weshalb er diesen Move tätigt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht ganz unüberlegt ist bei der Summe. Und insofern könnte man jetzt sagen, Philipp, du bist geduldig. Wartest mal, bis das über den Tisch durch, also erstmal überhaupt funktioniert. Ne? Das dauert ja alles auch seine Zeit, ist ja nicht von heute auf morgen erledigt. Aber dann hast du theoretisch einen Wert von 30,40 Euro, wärst sogar
im Plus. Das wären 15%. Also ich wäre 15% im Plus, hätte natürlich aber auch meine 30% Nasse aufgeholt.
Genau, richtig. Ne? Da hättest also dahingehend bist also Plus auf der einen Seite und hättest dann trotzdem noch das Investment-Vehikel, wo, also weshalb du ja investiert hast, wärst du ja trotzdem noch an Bord, eben durch die neuen Ausgabe der Aktien. Ne? Du hättest dann quasi immer noch einen gewissen Prozentsatz am Unternehmen als Beteiligung, wo du ja, also wird nicht vom Markt genommen, könnte man auch sagen. Ne? Das ist ja oft auch bei Übernahmen der Fall, wird vom Markt genommen und du hast als Anleger eigentlich nichts außer ein Minus realisiert. Hier gibt er dir zumindest als Kumpel die Möglichkeit dabei zu bleiben, was ich ehrenwert finde. Und auch, dass du zu einem höheren Preis rauskommst. Insofern würde ich an deiner Stelle jetzt aktuell nicht verkaufen, weil der Preis viel zu weit weg ist von dem, weil also der Markt scheint hier noch einiges einzupreisen, was an Risiken für diesen Deal bereitsteht, beziehungsweise scheint der Markt immer noch nicht zu erkennen, was Bill Ackman da tut. Also man muss ja auch sagen, nach der Bekanntgabe dieser Nachricht ist ja die Aktie am höchsten Punkt tatsächlich schon bei 22 oder 21,50 gewesen, Euro. Und ist ja jetzt schon wieder runter auf 19. Ne? Also da ist eine Skepsis dabei. Gewinnmitnahmen wurden ja natürlich schnell getätigt. Aber sonst ist ja so, dass man häufig diesen Kursansprung hat Richtung Übernahmepreis. Und das ist ja hier mitnichten der Fall. Schon gar nicht im Gesamtpaket. Das muss man ja vielleicht auch noch zusagen. Und insofern, glaube ich, macht
es. Es wird natürlich spannend. Ja. Weil wir haben ja die größten Aktionäre ist ja, der größte Aktionär ist ja Vincent Marie Claude Bouleur, wird es wahrscheinlich so ausgesprochen.
Richtig. Es ist Bouleur oder Bouloré, weiß ich nicht. Bouloré wahrscheinlich, mit dem E-Apostroph.
Genau, also dem gehören ganze 18,47% von Universal. Dann kommt Tencent Music mit 11,42%. Und dann kommt noch Vivendi, also das ist ja die Abspaltung, denen gehören noch 9%. Und dann kommt ja schon die Pershing Square mit 4,7%. Und deswegen, das wird spannend.
Ja, deswegen auch der hohe Übernahmepreis, ne? Der muss natürlich ein bisschen auf den Tisch legen, um das Ganze oder um diese großen Anleger da von diesem doch attraktiven Geschäftsmodell, also so wie er zumindest sieht, oder du ja dann auch teilst, ne? Ich glaube auch, dass das ein sehr gutes Geschäftsmodell ist, was ja auch die Zahlen zeigen. Und am Ende, wenn man die Entwicklung so sieht, sie wachsen ja trotzdem noch, sehr solide, ja, sind kapitaltechnisch sehr gut aufgestellt, gibt es auch nichts zu meckern weiter. Und auch die Margen stimmen ja. Insofern weiß ich nicht genau, was da jetzt das große Problem ist am Markt. Auch KI wird jetzt hier keinen großen Schaden reißen, weil selbst KI wird am Ende des Tages irgendwo vermarktet werden, KI-Musik, und am Ende musst du keinen Künstler mehr bezahlen, weil das vielleicht dann einfach Universal das vielleicht selber hinkriegt, da wirklich besondere digitale Künstler zu erstellen. Ich glaube, das ist gar nicht so abwegig. Und ja, es bleibt dahingehend spannend. Ich würde mal für dich noch kurz auf den Chart schauen.
Machen wir sofort, was vielleicht auch nochmal interessant ist. Pershing Square sagte auch, dass UMG, also Universal Music, hat eine Beteiligung an Spotify in Höhe von 2,7 Milliarden. Also, und sagt auch, dass diese Börsenbewertung nicht eingepreist ist.
Ja, stimmt.
Und deswegen, es wird spannend, wie es ausgeht, aber ich glaube, ich werde einfach mal mit dabei bleiben, weil auch das Universal hat sich dazu jetzt geäußert und hat gesagt, the board of directors together with its advisors will review the proposal. Also wird das alles organisieren, analysieren sozusagen, und wird es auch betrachten aus Anlegersicht, Arbeitersicht, Artist, Songwriter und andere Stakeholder. Und es kann natürlich auch passieren, dass vielleicht jetzt auch ein Tencent Music sagt, Mensch, das ist ein spannender Deal, Bill, lass uns das Ding vielleicht auch von der Börse nehmen.
Denkbar also, ist vieles, ja.
Es wird interessant werden. Es wird meine Spekulation diese Woche. Weil den 10X, glaube ich, lassen wir ja trotzdem gegeneinander mit antreten. Aber meine Spekulation diese Woche, Marcel, ist, dass Universal Music Ende des Jahres höher stehen wird als heute.
Ist wahrscheinlich.
Ja, also. Ich weiß nicht, also, könnte. Ich glaub, könnte, also,
den Punkt
kann könnte man natürlich auch passieren, dass es tiefer steht, wenn das nicht klappt.
Ja, denke ich nicht. Also weil einfach schon die Bewertung so gering ist. Und vor allem der Markt weiß jetzt auch, okay, große Investoren haben ein Auge drauf, es ist attraktiv nach wie vor.
Eigentlich müsste ich jetzt nachkaufen.
Hätte ich jetzt fast schon eher gesagt, weil du eigentlich dann eine Renditechance hast, die höher ist.
Also ja, es ist eigentlich ein spannender Hedge, den man hier so jetzt machen kann. Oder eine Arbitrage. Ist das jetzt nicht eine Arbitrage?
Ja, ne, ja, also es ist einfach eine Chance, weil du könntest es vergünstigen und du weißt ja, dass du wahrscheinlich, wenn der Deal durchgeht, 30,40 Euro kriegst pro Aktie und hast dann trotzdem noch ein Stück weit, ich sag mal, das Portfolio. Ja, gut, kannst du danach verkaufen, ne, wenn du möchtest, aber im Gesamtpaket bist du bei 30,40 Euro und aktuell steht sie halt bei 19 oder ja, irgendwo so. Kannst du ja im Prinzip auch, da können wir auch gerne nochmal auf den Chart zusammen schauen. Gerade da hat ja auch dieser Abverkauf, der ja dann stattgefunden hat nach dieser Nachricht, schon eine gute Möglichkeit geboten, hier nochmal den Einstieg zu finden für Geduldige, muss man sagen. Also es kann etwas mit langem Atem zu tun haben, weil es kann auch schnell hin und her gehen. Ne? Dass solche Übernahmen sind dann nicht immer gleich auch in trockenen Tüchern. Und dann hat man vielleicht eine Chance, hier was Besonderes zu reißen, auch wenn es natürlich mühselig zäh sein kann. Ne? Also gefühlt zumindest. Insofern am besten in ein Depot legen, wo man vielleicht nicht jeden Tag draufschaut. Vorher war die Aktie stark im Abwärtstrend. Das hat zumindest erstmal rausgeholfen, so ein bisschen, und hat zum Leben erweckt. Und man weiß jetzt auch, was große Investoren bereit sind zu bezahlen für diese Aktie, was natürlich auch, ich sag mal, den Gesamtmarkt immer ein Zeichen gibt. Ne? Das ist so eine Art Wegweiser, könnte man vielleicht sagen. Und insofern steht da das Chance-Risiken-Verhältnis wahrscheinlich sehr gut. Selbst wenn der Deal scheitert, glaube ich, ist da mehr Chance drin als Risiko. Aber muss natürlich jeder selber wissen. Und wer auch so wunderbaren Chart sehen möchte, wie wir hier gerade arbeiten, dann gerne auch hier nochmal der Hinweis auf XTB. Die haben also nicht nur eine wunderbare Plattform zum Handeln für Trader, für langfristige Anleger, für, ich sag mal, auch weltweit tätige Anleger, für Derivate, Kryptos und so weiter, sondern eben auch ein schönes Chart-Tool, mit dem man sehr gut arbeiten kann und da auch nicht nur den Tageschart oder die Tagesbasis, sondern auch natürlich Wochen bis Monate oder auch sogar halbtags verschiedene Stunden, aber auch sämtliche Einzeichnungsmöglichkeiten für bestimmte Strategien. Also hier ist vom Einsteiger bis zum Profi alles dabei und da nochmal der technische Hinweis an dieser Stelle. So, ich bin gespannt, was du machen wirst. Meine Prognose ist ja, dass du diese Aktie vorher verkaufst. Weil du...
Denkst du?
Ja, ich glaube, du hältst es nicht durch, bis dieser Deal durch ist. Das meine ich jetzt nicht
böse. Ah, jetzt packst du mich ja an meiner Ehre.
Ja, weil ich glaube einfach, mich. Weil du...
Ich werde das direkt ins Depot meiner Frau übertragen.
Mhm. Und dann ist es weg. Ich nehme About You, ist es dann quasi, ne?
Ich nehme About You und LVMH.
Aus den Augen? Aus dem Sinn. Ich glaube das einfach, weil das natürlich, ich sag mal, attraktiv ist, das Geld einfach schnell rauszunehmen. Sag, komm, die Position, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich lege es da an, wo es mir ein bisschen mehr Freude bereitet.
Aber kannst jetzt gerne eine Spekulation draus machen. Kannst gerne eine Spekulation draus machen, dass ich Ende des Jahres die Aktie nicht mehr halte.
Ich will doch nur dein Bestes, Philipp.
Machen wir weiter mit dem nächsten Thema.
Ja, genau. Also ich würde doch kurz sagen, für mich ist es jetzt eine Spekulation trotzdem. Es ist kein Buy-and-Hold-Titel auf dem Niveau so an sich, ne, weil es natürlich jetzt auch viele Fragezeichen gibt. Ich würde es selber nicht kaufen, bin aber gespannt, wie du das dann so machst. Für dich ist ja eh schon eine Buy-and-Hold-Aktie und du bist ja investiert. Ja, wir machen weiter, Philipp. Es gibt Neuigkeiten, die durchaus spannend sind für den Gesamtmarkt von Anthropic. Und ich finde es grandios und ich kann mich an kein Unternehmen erinnern, was so rasant wächst. Sie haben angekündigt, die 30 Milliarden Marke zu, oder dass sie durchbrochen haben, eine Umsatzmarke von 30 Milliarden Dollar. Am 7. April haben sie das verkündet, dass sie die Jahresumsatzrate, die sogenannte Runrate, tatsächlich gigantische 30 Milliarden US-Dollar durchbrochen hat. Das ist grandios, wenn man bedenkt, dass es Ende 2025 noch bei 9 Milliarden Dollar war und Mitte Februar 2026 14 Milliarden. Also Philipp, du siehst, hier boarden extrem viele an. Also wirklich wahnsinnig viele Kunden sagen, Anthropic, Cloud, das nutze ich. Und ich finde das wirklich faszinierend. Sie sind mit 380 Milliarden Dollar schon extrem hoch bewertet. Aber ey, bei dem Wachstum, das habe ich so noch nicht gesehen. Also in der kurzen Zeit, ne, das ist wirklich grandios. Und so wie wir die Präsentation hier zum Beispiel erstellt haben, kam ja heute schon wieder die nächste Nachricht von Anthropic. Und zwar Glasswing. Das hat einfach mal alle Cybersecurity-Aktien in den Keller geschickt heute. zum Donnerstag und auch andere Tech-Firmen natürlich, die Software vor allen Dingen im Inbegriff sind. Und dieses Class-Wing wurde nicht oder kann nicht oder wird aktuell mystisch nicht veröffentlicht, weil es wohl zu gefährlich sei aktuell, gerade im Bereich der Cyber-Risiken. Also wenn man das wahrscheinlich falsch anwendet oder eher böswillig, kann das wohl zu größeren Schäden führen. Andererseits natürlich auch zu gutem Schutz. Und ich bin da gespannt, was da noch gedroppt wird. Das ist wirklich faszinierend, das auch anzuschauen, auch wenn es gleichzeitig wehtut, weil es natürlich andere Aktien durch Unsicherheit, ne? Also es ist nicht reine Rationalität, weil es ist ja erstmal noch nichts passiert. Aber diese Unsicherheit setzt den Markt weiterhin unter Druck. Vorrangig natürlich Softwareunternehmen, also nicht den Gesamtmarkt. Wer jetzt wieder auf die Indizes schaut, sagt so, was ist passiert? Und alles okay. Ist auch so, aber Software insbesondere und natürlich auch in dem Falle jetzt Cybersecurity-Aktien sind heute unter Druck, weil Anthropic da eben die nächsten News gedroppt hat. Und es ist schon wirklich spannend, dieses Unternehmen, was da alles so passiert ist. Und jetzt gab es ja auch noch weitere Kooperationen, die es eben ermöglicht, weiter zu wachsen. Mit Broadcom und Google zusammen hat man da auch starke Hardware-Allianzen ermöglicht. Und man hat ja auch so dieses Ethische, dass man sagt, man möchte nicht mit dem US-Verteidigungsministerium zusammenarbeiten, weil man natürlich da den ethischen Ansatz weitergeht, was man durchaus für gut heißen kann. Ne? Andererseits dann natürlich in den USA gewisse Blockaden hervorruft, ist ja auch verständlich. Also aus Sicht des US-Verteidigungsministeriums verständlich, dass sie das jetzt nicht so gut finden, weil natürlich hier auch ein großer Mehrwert da ist. Aber wahrscheinlich kennen die ihre Risiken auch. Und Philipp, ich finde es grandios, dass über 1000 Großkunden mit mehr als 1 Million US-Dollar Umsatz pro Jahr jetzt dabei sind. Das ist eine Verdopplung seit Februar.
Wahnsinn. Sie scheinen tatsächlich irgendwo was richtig gemacht zu haben, ne?
Ja, aber weißt du, was das auch bedeutet? Dass die Welt, KI, das ist keine Bubble. Das zeigt ganz deutlich, Philipp, dass die Unternehmen erkennen, dass du mit Claude und all diesen Anwendungen, Claude Cowork und so weiter und so fort, aber auch mit anderen KI-technischen Sachen, ne? Das ist ja auch nur ein Unternehmen, extremste Hebel in Gang setzen, dass sie diese Kohle ausgeben. Denn das ist ja nicht eine Infrastruktur, von der wir reden, sondern das ist tatsächlich dieser Service, den man bei Claude bekommt oder bei Anthropic. Und das zeigt, die Effizienzsteigerung der nächsten Quartale wird bei den meisten Kunden, die bei Anthropic sind, wahrscheinlich extrem sein. Ich glaube, dass man trotz schwieriger Weltlage, hohe Ölpreise und all das, was wir so sehen, ich bin absolut bullig für die Märkte für die nächsten 3, 4, 5, 6, 7, auch 10 Jahre, von mir sogar länger, weil dieser Einsatz von KI extremste Hebel bewegen wird. Ohne jetzt wirklich dieses große Muster der Angst aufzumachen, dass jetzt alle arbeitslos werden, das sehe ich tatsächlich nicht. Es wären andere Jobs, die eher in der Bedienung sind, vielleicht ein bisschen, sicherlich ist das eine Übergangsphase. Und natürlich kann es auch mal sein, dass mal eine Zeit lang kommen, ein paar Monate, wo dann der Markt wieder Angst hat, dass sehr viele arbeitslos sind und dass die ganze Weltwirtschaft einbricht. Aber ich glaube, diese Effizienzsteigerung der Unternehmen wird enorm sein. Und wahrscheinlich wird man sich irgendwann die Frage stellen, wie Menschen Geld verdienen, weil es vielleicht dann nur noch Roboter und KI macht. Aber das ist schon auch eher eine zukunftsforschende Ansatz. Ne? Da muss man, glaube ich, schauen, was die Empirie dann zeigt. Aber das, Philipp, zeigt mir, dass die Wirtschaft jetzt schon davon profitiert. Sonst würden die diese Kohle nicht ausgeben und vor allem nicht dieses Wachstum hervorrufen. Und das macht mich sehr positiv gestimmt auf den Gesamtmarkt.
Ja, also ich glaube tatsächlich, es wird ein guter Begleiter werden im Alltag. Das nächste Thema ist meines Erachtens nach jetzt KI, eigentlich KI, Energie. Ja. Also wir werden, glaube ich, einen Energiehunger sehen, den wir uns jetzt noch gar nicht ausmalen können. Deswegen laufen auch so Aktien wie RWE etc. an. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Also ich glaube, wir werden hier auch irgendwann sehen, dass solche Player tatsächlich ganze Energieunternehmen übernehmen werden, Versorger.
Ja, ist denkbar, ne? Das sind so eine Meta oder was auch immer, Google, wie es auch alle heißen, tatsächlich so direkt Unternehmen aus der Energiebranche übernehmen. Die Frage ist natürlich, ob das dann durchgeht bei den Behörden. Da wird es wahrscheinlich wieder schwierig. Andererseits wird es wahrscheinlich auch diesen Run weiter voranschreiten lassen auf alternative Möglichkeiten der Energiegewinnung. Ne? Also kleine, smalle SMRs, ne, die es im Prinzip gibt, wo man einfach noch nicht so skalierbar ist, wie es eben benötigen würde, um hier autark zu arbeiten. Oder selbst Elon Musk, seine Theorie und Story, dass man tatsächlich auch die Energie direkt aus dem Weltall zieht für die Daten oder für die Rechenzentren. Auch das denkbar, um den Hunger zu stillen, aber keine Ahnung, technisch bin ich da überhaupt nicht drin, aber es ist schon spannend, welche Wege es da offensichtlich gibt. Und Insofern bleiben wir hier mal gespannt, wie sich das entwickelt. Natürlich wird es erstmal weiter für Unsicherheit sorgen und das wird natürlich die ein oder anderen Software und auch andere Aktien belasten. Gleichzeitig aber auch die KI-Welt weiter nach oben ziehen und dieser Trend ist in meinen Augen existent. Es ist halt keine Bubble. Ja, das ist ein großer Unterschied.
Zu vielen anderen. Das glaube ich auch nicht. Also eine Bubble, glaube ich, ist es nicht. Das, ob es ein Hype ist oder so, das werden die Märkte zeigen. Aber du hast ja schon einen nächsten Hype dabei, so wie ich gerade sehe.
Wir springen ja vom einen zum nächsten und auch das ist spannend, weil wir noch gar nicht im Podcast drüber gesprochen haben und es ist trotzdem natürlich einige mit dem SpaceX Börsengang, der jetzt bevorsteht und im Juni dann wohl passieren soll. Und es sind ein paar Sachen, die ich sehr spannend finde. Ja, haben ja bestimmt viele schon einiges davon gehört. Ne? SpaceX und XAI sind ja zusammengekommen. Sogar die X-App, also sprich ehemals Twitter, ist ja da in diesem Konzern mit reingerutscht. Und finde ich sehr spannend, was denn so der Gedanke dahinter sein könnte. Und SpaceX hat jetzt sicher vor, dieses 1,75 Billionen Dollar Monster zu werden, wenn sie an der Börse sind. Das ist schon wirklich krass. 75 Milliarden wollen sie einnehmen. Das gab es so natürlich noch nie. Das wäre der Rekordbörsengang und würde auch den vor kurzem relativ vor kurzem Saudi-Aramco-Börsengang völlig in den Schatten stellen. Das sind ganz andere Dimensionen, die da erreicht werden. Und SpaceX ist ja da auch führend in dem Bereich. Alles, was man halt ins Weltall bringen möchte, natürlich auch vorrangig die eigenen Satelliten, die das Ganze natürlich ermöglichen, mit Starlink, ja, dass da auch eines nach dem anderen da hochgeschossen wird und da weiter ausgebaut wird, infrastrukturseits. Und ja, Musk wird dann auf jeden Fall Billionär, der Erste auf dieser Welt sein, der Billionär ist. Das ist auch eine Unsumme, die man sich, glaube ich, so nicht vorstellen kann, aber er hat es auch selbst geschaffen. Und was ich hier aber sehr spannend finde und deswegen auch eigentlich heute Grund, warum es im Podcast mit dabei ist, aus meiner Sicht, ist dieser Fokus auf Privatanleger. Musk denkt auch hier ein bisschen quer, ob das, also ich finde es sogar positiv in dem Falle, weil man tatsächlich plant, 30% der Aktien gezielt an Privatanleger zu geben. Das ist ungewöhnlich, weil bei einem Börsengang werden natürlich erstmal alle großen Investoren gefragt und so weiter und dann gibt es natürlich große Pakete an größere Investoren, aber also meistens so Free Float, also was so die kleineren Anleger sind, Free Float ist das falsche Wort, aber was so die kleineren sind, sind eigentlich so 5-10% und die erreicht man ja auch relativ schwer, aber er demokratisiert das Ganze und möchte das so ein bisschen mit einer Roadshow verbinden, einem riesigen Event, was eben dann auch für Kleinanleger möglich ist, sicherlich jetzt auch nicht für die ersten 100 Euro, aber immerhin in einer Breite. Und da habe ich mich gefragt, wie macht er das? Oder wie soll das denn stattfinden? Und da gibt es so drei Theorien, die ich zusammen, also sehe ich auch mit mehreren Fragen an, mit mehreren Prompts an die KI gestellt habe, um das mal ein bisschen zu durchzudenken. Und das fand ich dann doch recht an oder mal interessant gehört zu haben, dass er seine eigene Plattform als Vertriebskanal nutzen kann, also X. Ja klar, er erreicht damit extrem viele und kann dann natürlich da auch sagen, ich kann jetzt, also er kann diese Super-App erstellen auch mit X, ne? Also er plant es ja ohnehin schon, das ist so eine Art Finanzfunktion für die X-App und so weiter, also es scheint ja dann auch Pläne zu geben, das Ganze groß zu machen. Er hat, er könnte Deals eingehen mit Neo-Brokern, ja, also Robinhood, Trade Republic, wie auch immer, ne? Also je nachdem, wer in welchem Land und was auch sehr spannend ist, Treuebonus im Musk-Ökosystem. Eigentlich auch ein spannender Ansatz zu sagen, okay, keine Ahnung, hier sind Starlink-Abonnenten, die regelmäßig zahlen, die kriegen einfach einen leichteren Zugang zu den Aktien, zum IPO und können direkt bezeichnen, ohne jetzt große Investoren zu sein oder X-Premium-Nutzer, ne? Oder Tesla-Aktionäre oder wer auch immer. Ist schon spannend, welche Ansätze es da gibt, das zu demokratisieren, dass eben nicht nur den wenigen, also großen Investment-Strategen vorbehalten ist, diese Aktien zu zeichnen, sondern da auch, ich sag mal, viel leichter auch international an Investoren zu kommen. Was sagst du dazu? Über den Weg auch.
Ja, also ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, es wird das größte IPO werden nach Saudi Aramco, was wir je gesehen haben. Ich würde mich am Anfang am Anfang nicht. Also ich muss das auch noch greifen. Ich verstehe nicht den, ja, wenn wir da überall im All sind, also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann auf dem Mars zu leben, aber wahrscheinlich bin ich da auch zu beschränkt für.
Ja, das ist auch nicht das, was SpaceX, also um das mal kurz vielleicht auch für diejenigen, die
oder diesen Transport hoch und runter, ja, und Satelliten, und das ist für mich wenig greifbar.
Ja, Also die Nachfrage.
Aber ich habe mich damit auch nicht beschäftigt, muss ich ehrlich sagen.
Wer das vielleicht tiefer verstehen möchte, OMR-Podcast mit dem von ESA Aerospace, dem Gründer oder CEO, ich weiß es nicht. Sehr spannend, um das mal zu verstehen, um dann, was da eigentlich gemacht wird. Ja, aber es ist tatsächlich eine Nachfrage ausgebucht für alle, die es überhaupt können, überhaupt was in die Luft oder ins Weltall zu transportieren. Das können nicht viele. Und die, die es können, sind alle ausgebucht auf Jahre. Also nicht nur auf 2, 3 Jahre, sondern auf sehr, sehr viele Jahre. Und dementsprechend sind natürlich auch die Preise sehr hoch, aber eben auch schon deutlich geringer, als es noch vor einigen Jahren war. Und davon profitiert SpaceX auf der einen Seite. Und dann ist das Geschäftsmodell natürlich mit Starlink natürlich noch ein spannendes. Dazu jetzt noch KI, weil ja XAI auch mit drin ist. Und selbst Twitter ist ja mit diesem Thema, also ehemals Twitter ist mit in diesem Konstrukt drin. Also wir reden ja schon wirklich von einem aktuell sehr hohen, oder schon ohnehin, also nicht umsonst so hoch bewerteten Unternehmen. Also sie spielt schon in einer Liga, die da sehr, sehr grandios ist. Ja, auch natürlich mit der Technologie, dass das alles wieder zurückkommt. Und man sieht es ja auch an anderen Unternehmen aus dieser Branche mit Rocket Lab oder auch Planet Labs und wie sie alle heißen in dem Bereich, die natürlich extrem profitieren von der Nachfrage, dass immer mehr Satelliten natürlich hoch in ins All kommen, um einfach ein Satellitennetz zu erstellen. Und neben Starlink macht das ja auch das Projekt Kuiper von Amazon, also Leo im Prinzip. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele, die das aufbauen wollen und müssen, weil es einfach die Infrastruktur von morgen sein wird. Und darüber hinaus das Thema Rechenzentren, das im Weltall zu erstellen mit der doch günstigeren Energie, die im Weltall ermöglichbar ist. Also schon alles sehr spannend, aber natürlich auch viel Zukunftsmusik, die man hier wahrscheinlich auch mit einkauft, wenn man diese Aktie mitzeichnet. Ja, aber ich weiß auch nicht. Ich bin hin und her gerissen. Irgendwie hätte ich Bock drauf, den größten IPO auch im Depot zu haben, wenn ich irgendwie die Gelegenheit hätte. Das ist ja das große Fragezeichen. Auf der anderen Seite, wenn man die Zahlen nicht 100% kennt, ist so eine Bewertung halt auch schwer. Aber gut, am Ende des Tages wird er wahrscheinlich abgeschreckt sein, weil die Bewertung wahrscheinlich extrem hoch ist, wie es halt so ist in dem Bereich. Ne? Und um das noch ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich heute einen Tenbacker der Woche mitzubringen, Gottes Willen, mitgebracht. Bin ganz außer Rand und Band. Mein Tenbacker der Woche ist noch nicht so lange an der Börse, aber hat mich direkt faszinierend, weil das ist eigentlich für das Thema Rendite aus dem Orbit, also Weltall und all diesen ganzen Thema, eher was für dich sogar.
Oh, dann take me to the moon.
Ja, ist Jörg, also Jörg Space Systems.
Jörg.
Super. Ja, ist halt auch schon spät. Aber genau, also Jörg Space Systems, also das Kürzel, das Börsenkürzel ist YSS.
Die sind heute 28% hoch.
Ja, ich weiß. Wir sind mit dem Podcast 2 Tage zu spät in der Veröffentlichung. Ich bin nicht investiert, das vielleicht schon mal vorweggenommen. Bin oder war kurz davor und auch jetzt überlege ich noch. Aber egal. Geschäftsmodell. Sie sind, also SpaceX und Rocket Labs sind die Spediteure, ja, die die ganzen Geschichten, die ins Weltall müssen, nach oben bringen. Jörg Space Systems ist Satellitenmanufaktur. Sprich, die stellen alles Mögliche dafür her und bieten alles Mögliche dafür an, als modularen Ansatz, was das Ganze sehr günstig macht für auch die Kunden wiederum, um Satelliten überhaupt ins All zu bringen. Und da haben sie, da gibt es so Zertifizierungen, um jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Das sind halt Satelliten, die eine gewisse Größe haben, die ein gewisses Anspruch haben, ein modularer Satz eben, der, so sehen die halt irgendwie alle aus, ne? Werden noch ein bisschen modifiziert. Und sie haben eben tatsächlich einen riesen Backlog. Sie haben wichtige Kunden natürlich aus der Regierung auch, insbesondere Regierungsaufträge, die natürlich auch von der NASA gestellt sind, unter anderem, aber auch von anderen. Und natürlich dementsprechend ein riesen Wachstumsmarkt, denn wenn die alle ausgebucht sind, wie ich schon gesagt habe, also die ganzen Spediteure ins All, kann man sich sicherlich auch vorstellen, dass die Produktion dieser Satelliten im extremsten nachgefragt sind. Und es ist eine kritische Infrastruktur, du wirst den Lieferanten nicht schnell wechseln. Es ist skalierbar, weil sie eben durch diese modularen Ansätze natürlich kostentechnisch unter Kontrolle haben. Sie werden dementsprechend auch weiter wahrscheinlich gut wachsen. Natürlich gibt es da Risiken, das ist immer so im Bereich, also bei jedem Unternehmen und hier natürlich die klassischen Sachen, die aus dem Weltall nun mal hervorgehen, ne? Dass es natürlich auch ein sehr kapitalintensives Unternehmen ist. Alles keine Frage, das ist glaube ich auch immer selbsterklärend, aber wenn wir auf die nackten Zahlen mal schauen und ich finde es spannend, dass ein Unternehmen, was so kurz an der Börse ist, schon so viele Wall Street Ratings hat von Analysten, ist glaube ich auch nicht immer so und Wachstumszahlen, die recht hoch sind und die rutschen wohl so der Plan natürlich des Unternehmens, auch dann schnell in die Gewinnzone und wo das KGV dann auch schon gar nicht mehr so hoch ist, wie man das vielleicht vermuten würde bei einem Unternehmen, was so wächst. mit einer Market Cap von 3,6 Milliarden, jetzt gut 20% höher oder 27% höher, okay, geschenkt, sind sie kaum verschuldet oder können es auch über ihr Cash abbilden und wachsen halt dann doch sehr enorm. Natürlich kann man auch hier die nächsten Quartalszahlen mal abwarten. Und um das Ganze abzurunden, möchte ich noch auf den Chart eingehen, der zuletzt erst wieder angesprungen ist, seitdem das ganze Thema IPO, SpaceX hat natürlich auch die ganze Branche mit angefacht, ne? Das ist ja ganz klar. Das ist ja dann auch immer so ein Thema. Und heute kam dann auch der Ausbruch, das sieht man jetzt hier in dem Chart nicht, weil das eben noch der Chart von gestern ist, schade. Aber so geht es halt schnell mal auf diesen IPO-Preis hoch, wo sie an die Börse gekommen sind. Also sprich, die Base wurde sehr schnell verlassen. Und ich glaube, hier könnten wir einen sogenannten Compounder haben, der einfach überall mit dabei ist. Sie bieten übrigens auch die Software für das ganze Thema Erstellung diesen ganzen Modulen und das ganzen Zusammensetzen der Satelliten. Und das ist, könnte ich mir als spannende Beimischung einem Depot, was durchaus nicht diese gleichen Risiken hat wie eine SpaceX, weil einfach hier auch nicht das Risiko ist, dass da was abstürzt oder irgendwas, ne, dass man da fehlt. Also für mich ist das jetzt schon eine Art Buy-and-Hold-Aktie. Ich glaube, die wird über lang, vielleicht auch über kurz schon, wie sich ja heute bestätigt, Spaß machen. Es ist natürlich trotzdem eine Spekulation. Ich bin nicht investiert, noch nicht, schade. Bin hier wirklich an der Seitenlinie mit besonderen Fokus, weil ich das Thema Weltall, also das wirst du halt länger als Wachstumsmarkt vor dir haben. Vermutlich.
Ja, also man sieht es ja auch, KKR hat ja OHB auch übernommen und das machen die natürlich nicht ohne Grund, ne? Also sind wir uns einig. Also ich finde, es ist eine Spekulation wert, vielleicht sogar auch ein Sparplan. Das wäre doch mal was hier für unseren Kumpel hier mal in die Zukunft zu investieren.
Ja. Kleiner Hinweis noch, was ich sehr spannend finde bei unserem Werbepartner. Hier konnte man das Thema York Space Systems schon, ich sag mal, auch abbilden, finden als Chart und auch handeln, was man nicht bei jedem Broker kann, in der Kürze der Zeit, wie das IPO bis zum Kauf ist. Ne? Das ist auch immer nochmal wichtig, vielleicht nochmal als Hinweis, als kleinen Mehrwert. Genau. Philipp, es wird fast zum Monolog, aber ich verspreche dir, jetzt wird es auch nochmal spannend, denn es kommt aus der Community die Aktie von Exxon Enterprise.
Ist
sicherlich bekannt.
Bodycams und sowas machen die, ne?
Genau, Bodycam, die profitabelste Bodycam der Wall Street, könnte man das auch nennen. Und das Geschäftsmodell ist tatsächlich ein integriertes Ökosystem, also sprich bei Behörden, Polizei und so weiter, dass sie eben, die dürfen Taser haben, Bodycams, die Software dazu, Cloud-Dienste, um das Ganze aus einer Hand anzubieten und haben, ich sag mal, umsatzzeitig nicht ganz 50-50 Software und Hardware. Ein bisschen ist die Hardware noch größer und die Kunden sind natürlich hier sämtliche Art von Polizei, Militär, alles was eben in diesem Bereich so mit dabei ist, Sicherheitsdienste und so weiter. Sind da natürlich weltweit marktführend. Der größte Teil des Umsatzes wird in den USA erzielt, aber auch schon in Europa eben und tatsächlich auch die Polizei in Deutschland hat die Bodycams von Exxon. Und auch natürlich dementsprechend die Software dazu. Und Investmentthese wäre hier natürlich auch die digitale Transformation der Polizei, ne? Der Bedarf an digitaler Beweiserfassung und so weiter. Das ist natürlich auch klar, dass dann auch hier wieder die Daten digitalisiert sind, die dazugehören. Wie kann man auch KI nutzen und so weiter. Das ist natürlich etwas, was die Zukunft hier noch mit einschleust. Und es ist natürlich skalierbar, gerade durch die Software. Man muss eigentlich bloß die Hardware noch verkaufen und dann hat man im Prinzip immer auch die Software mit. Der Burggraben ist natürlich insofern hoch, weil man eine gewisse Regulierung hat, ja, um überhaupt zugelassen zu werden für Ausschreibungen des öffentlichen Dienstes oder der Polizei dann. Und insofern sind die Risiken überschaubar, aber auch nicht ganz zu unterschätzen in meinen Augen, denn das ist so ein bisschen der Punkt. Aber wir können ja mal gemeinsam auf die fundamentalen Daten schauen. Und Philipp, das ist ja sicherlich etwas, was du gerne übernehmen möchtest.
Ich finde das Unternehmen zu teuer für das. Das Wachstum ist gut, aber es ist jetzt auch nicht keine Rakete, ja. Und ob das so weitergeht und auch so stabil bleibt im 30er-Bereich. Also es ist eine Spekulation, meines Erachtens nach, muss ich dir ehrlich sagen. Man wird jetzt gerade profitabel, aber ich frage mich auch, wie groß ist der Burggraben? Dann, also gibt es überhaupt einen Burggraben? Das läuft ja eigentlich auch viel über Ausschreibungen, wenn dann einer kommt, der das billiger anbietet. Ja, Also im Handwerk sagt man ja immer so gerne, man möchte nicht mit dem Staat zusammenarbeiten. Ich bin mir nicht sicher, wie das dort in dem Bereich ist. Ich glaube, die Möglichkeit der Substituierung ist einfach zu groß.
Ja.
Das, also vermute ich, ja.
Ja, also Punkt ist, warum es ja auch in der Community oder gerade auch in unserer WhatsApp-Gruppe ein Thema war, ist natürlich, die Aktie ist stark runtergekommen. Ne, die ist von ihren Hochs extrem weit entfernt, wie es eben auch viele Softwareaktien machen, und das ist hier auch der Fall. Und sie sind natürlich extremst gelaufen vorher, muss man auch sagen. Also das war schon wirklich Hype. Und wenn du die Bewertung jetzt anschaust, und da gehe ich jetzt gerne mal auf das Fundamentale ein, klar, 30% Wachstum ist top, ne, müssen wir nicht drüber reden. Aber dafür die Bewertung. Und sie sind schon länger in der Gewinnzone. Also insofern finde ich das deutlich, auch nach dem Abverkauf, immer noch viel zu, muss man vorstellen, da war, als sie bei den Hochs war, was das für eine Bewertung war, völlig irre. Hat ja
Ja.
schon fast schon Palantir aus Maße. Aber viel zu hoch, würde ich auch jetzt tatsächlich noch sagen, auch für das Wachstum zu hoch. Und wenn man überlegt, wie viel Umsatz sie machen, selbst wenn es jetzt die 3,6 werden, ein 10er KUV anzusetzen für ein 50% Hardware-Unternehmen, wo die Software
Wahnsinn.
tatsächlich gar nicht den Burggraben so unbedingt hat. Und du sagst es richtig, es ist tatsächlich so, Ausschreibungen finden statt, immer wieder regelmäßig, und wenn einer günstiger ist, muss er nur die gleiche Zertifizierung mitbringen, und ja, das ist natürlich auch ein Weg, aber es ist ein machbares Thema, dann kannst du regional natürlich auch gewisse Themen verlieren. Das ist natürlich jetzt auf weltweit gesehen wahrscheinlich nicht wichtig für Exxon, weil es verlierst halt hier einen, gewinnst einen da. Ne? Das ist alles auch natürlich immer im Kontext zu setzen, aber ich sehe halt den Burggraben auch nicht unbedingt so wahnsinnig groß. Und du kannst natürlich auch andere Bodycams nutzen mit anderen Softwares. Ne? Das ist also nicht so, dass sie da eine, also sie sind gut. Und was man eben auch so hört und weiß, ich habe mit der Polizei ein bisschen mehr zu tun. Also ich habe ein paar in meinem Umkreis, die mit der Polizei zu tun haben. Und da ist es schon so, dass auch gesagt wird, dass es sehr uninnovativ, also ein sehr wenig gut oder leicht bedienbares Thema ist. Ne? Also das Thema in der, also es ist so, nimmst ein Video auf als Polizist, um halt einen Vorgang zu haben, steckst es quasi in die Aufladestation, in die Docking Station, und dann hast du dann den Transfer in die Cloud. Und um das Ganze aber dann wieder runterzuziehen, in der Software, das ist relativ wahrscheinlich, ich vermute mal, sehr steno, dass es eben für viele passt, aber für keinen gut passt. Und das dann wiederum in den Vorgang zu bringen, das muss wohl ein enorm umständlicher Weg sein, der tatsächlich einer großen Menge keine Freude bereitet, zum einen, und was dazu führt, dass Polizisten die Bodycam nicht nutzen. Jetzt könnte man auch wiederum sagen, okay, Exxon verdient nicht mehr, umso mehr die Bodycam genutzt wird, sondern verdient halt einfach über die Lizenzen, egal wie viel genutzt wird. Aber es ist schon mal etwas, wo man sagen muss, okay, ja, gerade auch wenn natürlich das vermieden wird, ist das natürlich erstmal natürlich nicht dem Produkt beimisst. Ne? Also das kann man durchaus verbessern. Und gerade da ist ja das, was KI gerade macht. Ne? Also
Ja.
Software leicht machen,
Ja.
leichter, günstiger zu machen. Und da finde ich schon Risiken, um dann vielleicht die richtigen Hebel in Gang zu bekommen. Also gerade auch natürlich in den jeweiligen Ländern. Ne? Das muss man immer einzeln sehen. Also ich glaube, das Risiko für diese Bewertung ist hier zu hoch. Deswegen wäre ich auch absolut für
Na,
keinen
es ist halt
Kauf.
auch so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Du musst hier, glaube ich, jeden Markt, die Besonderheiten und alles kennen. Also du kannst das nicht einfach so ein bisschen ein Rollout machen, ja.
Genau. Wenn sie gut sind, können sie KI dafür selber nutzen, um ihre Systeme auf die Regionen, auf die jeweiligen Ansprüche der jeweiligen Behörden so anzupassen, dass das Arbeiten so leicht wird, dass sie es nicht mehr missen wollen. Dann wäre das
Ja.
vielleicht nochmal ein anderes Thema, und auch dann muss es trotzdem noch günstig sein, weil es ist tatsächlich so, dass der Preis entscheidet. Und nicht, ja, also die Polizei Sachsen zum Beispiel hat eine Software gebaut, die ziemlich, ziemlich teuer war und richtig schlecht ist. Ja, also da mal als Beispiel, jetzt unabhängig von Bodycams und Co. Aber nur um für Datenerfassung und so weiter, wirklich völliges Doppelgemoppel, es ist wirklich schwach. Und insofern nur, weil es günstig war. Und das muss man, glaube ich, hier auf dem Schirm haben. Deswegen für mich kein Kauf. Kann er verstehen, dass man hier gereizt ist, gerade aufgrund des Abverkaufes. Aber ich glaube, die Bewertung gibt dem Unternehmen noch nicht wirklich viel
Nee.
Upside-Potenzial, sondern eher Risiken, dass das läuft. Also, ich glaube, ich habe mal auch umrundet. Aber muss ich da natürlich auch selber einschätzen. Vielleicht gibt es auch andere Erfahrungen, die da vielleicht eher positiver sind. Ne? Das muss man natürlich, und natürlich ist die Welt unsicherer geworden und der Nachfrage nach Sicherheit ist natürlich auch groß. Ne? Das ist, haben wir jetzt nicht unbedingt großartig angesprochen, aber es ist natürlich ein Fakt. Ne? Das ist ja ganz klar. Insofern bleibt das spannend. Ich werde es beobachten. Ich habe es auf der Watchlist, nicht zum Kauf, aber tendenziell, um es einfach auch der Community im Auge zu, oder für die Community im Auge zu behalten. Du hast auch was im Auge behalten.
Ein toller Service von dir. Ich bin ja viel auf X unterwegs und da hat wieder Bill Ackman auch nochmal geschrieben, dass er davon ausgeht, dass dieses Jahr auch noch Freddie Mac und Fannie Mae, die beiden Unternehmen, an die Börse kommen und er davon ausgeht, hier wird es ein 10x geben, weil diese Aktien einfach viel zu günstig sind. Und was machen die beiden? Sie bündeln die ganzen Kredite am Immobilienmarkt und vermarkten diese sozusagen weiter. Und das ist ein Megamarkt. Und das ist etwas, wo man einfach sagen muss, was Fannie Mae und Freddie Mac wurden nach der Finanzkrise unter staatlicher Aufsicht gestellt. Aber Donald Trump muss gesagt haben, er möchte das eigentlich wieder ins IPO geben, weil er natürlich auch die Aktien wieder an den Markt bringen möchte, um da auch Geld mit zu verdienen. Und ich habe mir überlegt, Marcel, ich mache hier eine Spielposition mit. Das Unternehmen an sich ist ja eigentlich überhaupt nicht teuer bewertet. Also wir haben hier 30 Milliarden Umsatz, 10 Milliarden Nettogewinn. Also das ist schon brutal. Ja. Und wir haben eine Bewertung, ich glaube, von aktuell over the counter bei 3 Milliarden. Wenn man das mal runterrechnet, haben wir ein KGV von 1,6. Also da ist meines Erachtens nach auch nicht viel Downside. Und jetzt ist meine Frage natürlich an dich, wie ist denn der Einstieg eigentlich, also macht das im Moment Sinn oder ist das charttechnisch eigentlich eher mehr ein Gezocke? Also das ist auch mein 10x diese Woche.
Ja, das ist die Frage. Also rein technisch muss man sagen, ist sie ja schon mal stark gedippt, um jetzt wieder anzulaufen. Aber ja, das Schwere ist halt die Bewertung. Du weißt nicht oder kannst nicht 100% sagen, wie die Bewertung ist, weil alle Gewinne werden dem Staat abgegeben und man kann die zwar etwa berechnen, aber es bleibt natürlich das Risiko, dass es eben auch nicht stattfindet, das IPO. Ne? Und dann ist das natürlich hier, ich sag mal, wirklich nicht so lange, bis das der nächste Präsident entdeckt, dass man die ja wieder privatisieren kann. Und so lange wird das natürlich auch ein Thema sein. Aber als Spekulation, sollte es in der Amtszeit von Trump passieren, ist es natürlich eine sehr attraktive Geschichte und kann natürlich auch sehr schnell weiter stark nach oben gehen. Und ja, das ist halt so ein bisschen die größte Spekulation dahinter, dass sie als Unternehmen riesig sind und extremst profitabel. Die Frage stellt sich nicht. Die Frage ist nur, wie lange möchte der Staat die Gewinne ein? Also nach wie vor natürlich, weil sie damals gerettet haben, ne? Das muss man ja auch sagen, ja, um da quasi das Geld dauerhaft zu erhalten. Oder möchten sie mit einem IPO mal schnell viel Geld einnehmen, um halt den Staatshaushalt, naja, das kann man natürlich jetzt nicht retten dadurch, aber natürlich, naja, eine kleine Einnahme zu generieren im Verhältnis zum restlichen Schuldenpaket der USA. Aber ja, wie dem auch sei, ich glaube, spannend, gerade charttechnisch sind sie natürlich extrem unter Druck geraten und zuletzt wieder ein bisschen erholt. Insofern könnte es eine Chance sein. Ich selber halte es halt wirklich auch für eine absolute Spekulation, wenn, dann mit Spielgeld. Und
ja, dann könnte also das richtig muss man wirklich sagen. Also bitte, bitte nicht nachmachen.
Bestenfalls nicht. Oder eben dann doch einfach mit einem so kleinen Betrag, dass man sagt, okay, ist halt weg, was soll's. War halt ein Versuch. Man kann im schlimmsten Fall 100 Euro verlieren und im besten Fall Tausende gewinnen. Kann passieren.
Genau.
Ja, aber muss jeder selber mit sich aus. Ja, muss jeder genau, selber mit also, sich ausmachen.
Wie das ist stimmt. Es denn? Hast du noch eine Spekulation der Woche für uns?
Ja, ich habe schon überlegt, ich glaube, dass tatsächlich das IPO, das wird sehr erfolgreich sein von SpaceX. Glaube aber, dass sie, wenn das dann stattgefunden hat, tatsächlich deutlich tiefer stehen werden am Ende des Jahres, als das IPO begonnen hat. Also sprich der Anfangspreis der Börse. Das möchte ich schon mal
okay, wird unter dem mitgeben. IPO-Preis stehen. Ausrufezeichen. Ja. Dann würde ich sagen, Marcel, hast du noch was? Sonst machen wir einen Deckel drauf.
Also mach den Deckel drauf, wir sind ja schon wieder in gewisser Überlänge.